G'day from the land down under. We're on the road to Wollongong, an old industrial town about 2 hours south of Sydney, best known for its average little lighthouse. Speak to any Sydney sider and they'll tell you it's a shithole, but it's just right for the UCI. So grab your thongs, your budgie smugglers, and an ice cold tinny. Kick back and relax for this week's Aussie Az Special of Bösenwagen.
Ja, danke Mason für ein weiteres großartiges Intro in Landessprache. Wir sind in Australien angekommen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner ist Andi Stauff.
Und danke wie immer an Rafa, auch im Linksverkehr standhaft mit uns unterwegs. Ja, hier und apropos Rafa. Short notice, aber wer hat noch nichts vor am 1. Oktober? Und ist in der Nähe oder fühlt sich befähigt dazu, nach Luxemburg zu kommen? Wir verlosen mit Rafa zusammen 4 Plätze, also ein Viererteam, fürs Prestige Luxemburg am besagten 1. Oktober. Yo, was müsst ihr mitbringen? Bock auf 150 Kilometer Straße und Schotter, also ein Gravelrad im besten Fall? Das Ganze, wie gesagt, im Viererteam und ja, das ist so ein bisschen sowas wie eine Schnitzeljagd, die modernere Form der RTF, quer durch Luxemburg. Rafa hat für euch abgeschiedene Landschaften rausgesucht, sehr wenig befahrene Straßen und ja, am besten schaut ihr euch das selber an. Und wir spendieren zusammen eben mit Rafa besagte 4 Plätze und jeder von euch bekommt auch ein Trikot. Was habt ihr zu tun? Instagram-Post von uns, also Folgen-Post angucken und ja, entweder euch fallen direkt 3 Leute ein, mit denen ihr das machen wollt, dann kommentiert ihr da drunter und markiert die 3. Oder euch fällt vielleicht eine Person ein, mit der ihr das machen wollt, dann kommentiert ihr natürlich mit nur einem Namen darunter, verlinkt den, denn so haben wir die Möglichkeit, entweder direkt 4 rauszusuchen oder 2 und 2. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Jo, also danke an Rafa dafür und ja, viel Glück. Wird bestimmt eine geile Nummer. Wir haben das ja schon mal gemacht und da gab es auf jeden Fall ganz nice Bilder von unserem Viererteam da. Also Folgenpost und Stories auf Instagram angucken. Außerdem natürlich Shownotes angucken. Wenn ihr Bock habt, wenn du Bock hast, schau dir das an, kommentier. Und ich glaube, die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Weil ist nur 1,5 Wochen hin oder nicht mal ganz.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Readly. Zeitschriftenkiosk ist schon irgendwie immer ein magischer Ort. Aber weißt du noch, was du gezahlt hast, wenn du dir mal 2, 3 gute Zeitschriften gekauft hast? Direkt 20 Euro weg. Im Abo bei Readly sind für nicht mal 12 Euro Bike, Tour, Roadbike, internationale Radsportpresse wie Cycling Weekly oder Pro Cycling mit drin. Dazu jedes erdenklich andere Thema. Angeln, Motorräder, Kochen, Garten, Promis und Politik. 6000 Magazine weltweit und auch deren alte Ausgaben. Zusätzlich in Deutschland überregionale und regionale Tageszeitungen wie Die Welt, die BZ oder die Rheinische Post. Mit Besenwagen und der Readly-App kannst du und deine Familie tausende Magazine unbegrenzt lesen, deutsch und international. Mit Download-Funktion auch offline und die alten Ausgaben sind drin. Ohne dass die rumliegen und den Tisch blockieren, ohne Papierverschwendung oder Müll. Weißt du noch, wie geil das als Kind oder Jugendlicher war, sich Magazine zu kaufen und darin zu stöbern? Und Readly bringt diese Magie von Magazinen und Zeitungen jetzt in die Zukunft. Readly ist eben genau wie früher die neueste Ausgabe am Kiosk kaufen, nur jetzt ist dein Kiosk eine App, die du dabei hast. Und in der gibt's fast alles, was du dir an Magazinen vorstellen kannst, für nur 11,99 € im Monat. Ich habe am Anfang schon ein paar Radsporttitel erwähnt, Roadbike, Rennrad, Bike, aber eben auch internationale Magazine. Dazu Titel wie den Foodie für Leckermäuler und natürlich Blinker und Co. für alle anderen Hobbys der Welt. Readly ist ja schon länger Partner im Besenwagen und seit ich so auf die App gestoßen bin, nutze ich sie regelmäßig für Recherche und Entertainment. Und du hast alles ganz einfach in einer App, ohne Einzelabos, die es komplizierter machen. Du kannst 5 Profile anlegen und so kann jeder in der Familie vom Readly-Abo profitieren. Download-Funktion fürs Reisen, jederzeit kündbar. Es sollte klar sein, dass Readly echt stabile Vorzüge liefert. Jetzt gibt's noch was on top. Ein Monat ist kostenlos, wenn du das Ganze über readly.com/besenwagen ansteuerst. Wer jetzt noch nicht interessiert ist, für den lasse ich jetzt die Bombe platzen. Du kannst alle Sudokus ausfüllen. Ich sag's nochmal, readly.com/besenwagen und das Ganze mit Bedienungsanleitung nochmal in unseren Shownotes. Yo, Andi, dich haben wir rübergeschickt als Außenkorrespondent. Wie ist es?
So fühle ich mich gerade auch mit so einem Handmikro.
Handmikro vor Ort, live am Geschehen.
Keine Kosten und Mühen gescheut, Christopher Columbus darüber zu schaffen.
Ja, darüber gesegelt, nicht umgedreht, durchgezogen.
Hier, Australien war Captain Cook.
Ja, okay, dann James bist Cook. Du bist jetzt halt Captain Cook.
Ja, der hat auch durchgezogen.
Ja, haben die ja tatsächlich. Also, ich glaube, 250 Jahre ist das erst her.
Okay.
Ja, das ist schon kommt verrückt, wenn man sich das hier so anguckt und denkt so, okay, das sind jetzt eigentlich so das, vielleicht in dritter Generation. Sind
dass die Gefängniskolonie eröffnet wurde.
Ja. Aber ist eh krass, das ist ja auch in den USA so, dass du halt so historisch ist im Vergleich zu Europa einfach gar nichts da ist. Wenn du so durch Städte fährst, einfach, also da hast du halt nie das Gefühl, dass hier irgendwie schon irgendwas länger als 50 Jahre steht.
Ja gut, was da vorher war, wurde halt weggemacht.
Ja, aber Obst schmeckt gut hier, Linksverkehr, kein Problem, aber ich finde wir sind ja in Sydney gelandet und ist mir direkt aufgefallen, dass man super viele Leute im Rennrad hier gesehen hat auf den Straßen und dass schon in der Stadt und auf der Bundesstraße die linke Spur auch für Fahrräder ist, also quasi bei uns die rechte Spur, muss man sich das ja dann denken, ne? die ist dann zwar nicht ausschließlich für Radfahrer, aber da gilt halt, ne, dass die Radfahrer Vorrecht haben. Und dann war es total verrückt, einen Tag jetzt hier bei einem zu einem Teamhotel auf die Autobahn gefahren und auf der Autobahn gibt es einen Fahrradstreifen.
Krass.
Also
der gibt es ja halt in Deutschland eigentlich
wie so
auch.
Den Standstreifen. Ja. Und von dem Standstreifen, Standstreifen ist nochmal so ein kleiner Radweg. Und das ist dann halt nur ein bisschen kritisch, glaube ich, bei so Ausfahrten musst du halt die Ausfahrt kreuzen und dann weiter auf der Straße fahren.
Ja gut.
Aber das ist total absurd. Fährst halt über die Autobahn und dann auf einmal siehst du so überall Radfahrergruppen auf der Autobahn fahren.
Ja, ist doch geil. Ja. So Verkehrswende.
Finde ich auch.
Ja.
Es wäre interessant zu wissen, wie lange das da schon so ist. Oder ob das irgendwann mal quasi einfach politisch entschieden wurde oder ob das einfach so gewachsen ist mit dem Autoverkehr, dass man gesagt hat, okay, man gibt den Radfahrern auch so viel Platz.
Das hat die Queen, glaube ich, noch entschieden. keine Ahnung. Ich frage es mal für die nächste Folge, bringst du in Erfahrung.
Hatte ich schon mal so einen Vogel verfolgt und attackiert?
Nee.
Hast du schon mal einen Känguru geboxt? Ich habe jetzt
einen Papageien im Vogel gesehen.
Okay. Hast du schon einen Känguru gesehen?
Im Baum. Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Denk dran, ne? Also versuch mal mit denen zu boxen. Wenn du, du bist ja noch länger da. Und vielleicht auch ein bisschen da unterwegs, wo ein paar mehr da sind. So. Einfach mal.
Aber lass jemand filmen. Also, okay, wenn dann wollen wir es schon sehen.
Ja.
Ja, ey, komm. Ja. Bevor wir jetzt weiter deep in Australien einsteigen, Fossi, erzähl doch nochmal was aus Spanien.
Ja, ich war Spanien. UCI Gravel World Series. Bin Vierter geworden, habe meine Altersklasse gewonnen, juhu. Und klassischerweise hat Paul Voss mal wieder eine Siegerehrung verpasst.
Die Altersklassensiegerehrung.
Die Altersklassensiegerehrung.
Paul Voss scheißt auf Altersklassen.
Ja, zur Gesamtsiegerehrung war ich da und dachte ich, das war's jetzt hier auch. Aber irgendwie habe ich dann im Nachhinein Bilder gesehen von den Altersklassen, wo man dieses geile Trikot bekommt, wo man aussieht wie ein Seniorenweltmeister. Und das habe ich jetzt natürlich nicht. Und ja, das ist schade.
Ich finde ja Siegerehrungen großartig. Es wird ja jetzt immer mehr umgesetzt, im Straßenradsport nicht, aber in anderen Disziplinen, wo die ersten fünf aufs Podium dürfen.
Ist ja im Mountainbike auch so, ne?
Ja, genau.
Also, genau. Ich finde es eigentlich ganz geil.
Also ich kenne das nur aus Straßenradsport. Sind unser Mann im Hintergrund hier, Fabian und ich, jedermann Rennen gefahren und sind taktisch das dümmste Rennen der Welt gefahren, weil wir eigentlich hätten, wir sind Vierter und Fünfter geworden, dürften dann beide mit auf die Siegerehrung, richtig losermäßig, und haben so Schärpen bekommen.
Nee, ich war aber eigentlich nicht Loser, weil warum sah ich nur die ersten drei auf dem Podium? Weißt du, also ich meine, ist ja eh immer die Frage so, und bei der, dann bei Rundfahrten immer noch eine, also die erste Person bei Tagessiegen. Wie auch immer, auf jeden Fall, ich will nur kurz eigentlich erzählen, dass irgendwann waren nur noch 6 Mann in der Spitzengruppe. Ich war der einzige Nicht-Spanier und um mich herum waren eigentlich nur ehemalige World Tour-Fahrer, aktuelle World Tour-Fahrer und ein Mountainbike-Profi. Und ich habe mich immer gefühlt wie in so einer Welter-Fluchtgruppe in den Bergen. Nur, dass ich da nicht reingehört habe in diese Fluchtgruppe. Weil Dani Moreno, muss man mal googeln, so der Helfer von Joaquim Rodriguez, früher immer so Edelhelfer. Dann Lozada war mit in der Spitzengruppe. Dann Carlos Verona, der das Rennen auch gewonnen hat. Ist gerade noch Welter gewonnen, die Tour für Movistar. So Mountainbike-Profi und dann Angel Luis Marte. Und es war komplett wirr, die sind da rumgeballert. Es war, Gravel-Rennen sind immer also so, du ballerst und fährst ganz langsam wieder und ballerst, fährst langsam. Aber der Carlos Verona hat einfach so ein Standgas gehabt von der Vuelta, der ist aber eine ganze Zeit von vorne gefahren. Wie so ein Moped, das war wie Motortraining so an dem Tag.
Ja, aber wieso gehörst du da nicht dazu? Ist doch ganz normal und Paul Voss halt.
Ja, aber das ist so, so Berko hat mich dann Dani Moreno dann auch stehen lassen, so, da ging da nicht, mehr so viel.
Läppsch.
Aber ist auf jeden Fall lustig, wo die alle auf einmal herkommen. Und interessant, die haben ein Team, das heißt, glaube ich, oder so ein Club, das heißt Pro Tour Barcelona. Da fährt Lozada, Moreno, dann fährt der Juan Horach. Ich glaube, du kennst ihn auch.
Ach, der ist auch dabei.
Der ist auch dabei. Ja. Und ich glaube, noch ein paar andere ehemalige Profis. Also es ist einfach so ein, die fahren halt so Hobbyrennen jetzt, aber alles ehemalige World Tour-Fahrer. Ja, ja,
ich werde das mal hier bei der UCI vorschlagen, ob die das nicht als neuen Pensionsplan akzeptieren werden. Man muss ja, wenn man Radprofi wird, musst du ja so einen Teil von deinem Gehalt anlegen, in, quasi für deine Rente. Da werden eigentlich nur so Versicherungen und sowas akzeptiert, aber vielleicht kann man da auch sagen, ey, ich werde noch Gravel-Profi nach meiner aktiven Straßenlaufbahn.
Und ich habe das Gefühl, dass wenn nächstes Jahr noch mehr aus der World Tour kommen und die dann so Rennen fahren, wenn du jetzt noch so weiter einen von Carlos hast, also von dem Verona noch ein oder zwei, die so auch Bock haben, den ganzen Tag rumzuballern, dann wird das irgendwann echt so hart, dass du so einfach wie ein Profi, also richtiger Profi sein musst, um da vorne mitzufahren. Das ist komplett absurd, wie schnell das jetzt gerade geht.
Aber hast du nicht immer gesagt, das wäre eine komplett andere Belastung?
Ja, ist es ja eigentlich auch. Also bei den amerikanischen Rennen ist es auch. Aber die Rennen sind ja in Amerika auch nochmal, keine Ahnung, 4 Stunden länger, aber nicht 4 Stunden, aber so 3 Stunden, 2 bis 3 Stunden länger. Und aber wenn du natürlich so viele Leute hast, die so aus der Grand Tour in dem Fall jetzt kommen und so einen Standgas haben, die fahren halt einfach schnell. Und dann wird das auf einmal ein Straßenrennen, weil du konstant Druck auf der Pedale hast und diese Spitzen nicht mehr so hoch sind, wie sie sonst eigentlich waren bei den Gravel-Rennen.
Aber ich habe gelesen, die Strecke fandst du ganz geil. War das denn jetzt so mehr technisch oder war das eher auch wie so ein Straßenrennen? Und
nee,
also beim letzten Mal war es so, ne? Hast du erzählt?
Da ja. Ja, genau. War 95% Gravel und einfach geiler Gravel, also loser, rougher, auch ab und zu technische Abfahrten, aber eine Strecke mit einem guten Flow, 2000 Höhenmeter, also hat schon Bock gemacht, geile Region. Von daher, so würde ich einen Gravel-Rennen definieren, wie der Kurs war. Und weil du musst Rad fahren können, Carlos Verona hat nicht so gutes Bike-Handling, also sogar ein sehr schlechtes, aber halt die Horsepower. Von daher, für mich bis jetzt der beste Kurs, den ich überhaupt gefahren bin, würde ich sogar sagen.
Ja, nice.
Genau.
Ja, Andi, man könnte ja hingehen und sagen, das habe ich gerade die ganze Zeit noch im Kopf, ich glaube 12% oder so von dem Einkommen müssen Radprofis anlegen, ne, für ihre Rente.
Ja, das macht ja.
Man könnte ja sagen, du musst nur 6% oder so machen.
Sind mindestens 12.
Ja, genau.
Aber ist dann nochmal gedeckelt in einem absoluten Betrag.
Ja. Man könnte ja sagen, dann du musst nur 6% anlegen, wenn du noch so und so viele Jahre Gravel Pro dranhängst.
Muss sich verpflichten quasi.
Ja, genau.
Ja, da könnten die auch die Gravel World Series von der UCI direkt noch ein bisschen aufwerten.
Genau. Richtig.
Profis. Ja. Wäre eigentlich clever.
Ja.
Aber deswegen werden die es wahrscheinlich nicht machen.
Richtig.
Ja, das wir müssen noch kurz Werbung machen für Straßenrennen, weil, wie wir schon angekündigt haben, sponsern wir eine kleine Prämie, weil wir immer davon reden, dass wir Straßenrennen ein bisschen unterstützen, aufwerten wollen, so wie die UCI vielleicht Gravel-Rennen. 2. Oktober, wenn du Juniorin oder Junior in Deutschland bist, dann tauch auf, kann ich nur sagen. Köln, 2. Oktober, es gibt für, also eine Ergebnis, Siegprämie quasi für die ersten drei vom Besenwagen beim Kids Crit in Köln. Und also ich weiß, dass hier einige Junioren zuhören und Juniorinnen. Also fühlt euch angesprochen, schaut vorbei. Ich bin auf jeden Fall da. Und es gibt auf jeden Fall ein bisschen Kohle einzustreichen. Guckt auf der Website von dem oder auf der Instagram-Page vorbei.
Wir müssen das jetzt schon sagen, wie viel Kohle das ist, nämlich richtig viel. Also Basti kommt richtig mit einem richtig großen Sack an und schüttet den dann aus. Und zwar sind das 250
1000 Euro insgesamt, ja.
Genau. 250 Euro für
verteilt
für den
Sieg, an sechs für, Menschen.
Genau, 250 Euro für den Sieg, für den zweiten Platz 150 und für den dritten Platz 100 Euro je Rennen, also bei Junioren. Also
klassisch
und Junioren.
Die ersten drei.
Genau, klassisch die ersten drei. Wir könnten es natürlich auf die ersten fünf erweitern und da gibt es noch einen feuchten Händeschlag von Basti on top.
Richtig.
Ja, ich werde es ja leider verpassen und werde noch ein zweites Rennen verpassen, was ich mir gerade mal eingefallen ist und dass ich hier auch direkt noch ein bisschen mehr bewerben kann. Eine Woche später ist nämlich ganz in der Nähe rund in Rheinbach. Da gibt es auch Nachwuchsklassen und da ist das Abschiedsrennen von Christian Knees. Also ich bin leider nicht mit dabei, sonst wäre ich ja dieses Jahr schon mein zweites Rennen gefahren.
Genau, am 9.10.
Aber kann man sich mal angucken gehen. Da sind wahrscheinlich viele Weggefährten. Vielleicht kommt ja Wiggins. Ich weiß es nicht. Meinst du, er kommt?
Erstmal so Gerüchte streuen, dass alle kommen nach Rheinbach.
Ja, Wiggins, Froome, die kommen alle.
Nach Köln.
Froome, weiß ich nicht. Ist mit Knees ja nicht so viele Rennen gefahren, oder? Aber
egal, der
die
kommt
Folge mit Christian Knees kann man sich hier nochmal anhören. Die heißt nämlich sogar Wiggo's Wingman. Mhm.
Wir hatten Knees bei uns im Podcast.
war noch die Zeit, wo du in Berlin gesessen hast und wir zusammen in Köln in Real Life.
Alter, das ist schon richtig lange her.
Ja.
Okay.
Da kam Knees vor Pandemie nach Köln.
Okay.
Ja. Genau, Werbung ist gemacht. Jetzt können wir, glaube ich, langsam Richtung Australien tendieren. Ich weiß nicht, sonst ist nicht so richtig viel passiert, ne?
Nee, ich würde kurz irgendwie mal so, heute gibt es ja zwei Medaillen. Eine Siegerin oder eine Medaillengewinnerin haben wir nachher auch gleich im Podcast.
Drei haben wir, oder? Haben wir schon mehr jetzt? Drei?
Wir haben drei.
Insgesamt.
Ich habe jetzt bloß die Juniorinnen mitbekommen. Was gab es noch?
Und die U23 und Ricarda, die wir heute im Podcast noch haben.
Stimmt, die ist ja U23 Frauen, ja. Stimmt, genau, also haben wir jetzt schon drei Medaillen, ja. Jo. Also was soll man sagen, also Voss rules the world, würde ich sagen. Also,
ja, also der Name steht für sich, Erfolg versprechen, entweder im Radsport oder im Podcasting.
Genau.
Hat man mit beidem nicht gerechnet.
Also genau, ja, wenn jemand Remco vor ein paar Jahren erzählt hätte, dass Paul Voss einen erfolgreichen Podcast hätte, hätte er genauso reagiert wie
Was? Voss? Der Voss? Ja, das war witzig, ne?
Ultra gut.
Aber ich glaube, das hat ganz gut gepasst, weil so das hat auch wirklich keiner erwartet.
Das hat keiner erwartet. Ich habe noch einen Tweet von Mike Woods gelesen, der hat so ein Dialog von seinem älteren Ich vor der Weltmeisterschaft und seinem jetzigen Ich nach der Weltmeisterschaft mit sich geführt, wo er so sagt, okay, es hat jemand von Jumbo einen Weltmeistertitel bei den Herren gewonnen. Ah ja, okay, Wout. Nee, war nicht Wout. Ah, Roglic, ich freue mich für ihn so nach der Vuelta. Nee, war nicht Roglic. Ah, Roan. Ja, toll, on home turf. Nee, war nicht Roan. Ah, okay, Affini. Nee, war noch so fünf durchgegangen.
Aber das, wie ich es mitbekommen habe, war, ich habe das Rennen nicht schauen können, bin auf Twitter gegangen und habe dann bei Erwähnung mega viel so Voss-Witze gesehen. Also halt so, weißt du, aus unserer Twitter-Blase, die dann mir gratuliert haben zu meinem Weltmeistertitel. Und da war ich halt verwirrt und ich konnte das gar nicht zusammenfügen, dass es der Voss, also Tobias Voss war. Und musste dann auch verzweifelt erstmal nach Resultaten gesucht. Und war dann auch sehr erstaunt. Da hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass der Weltmeister wird. Und die Quote, ich glaube, wenn du auf den gesetzt hast, die ist ziemlich gut gewesen.
130.
Ah, fuck.
100 bis 130, je nachdem, wann und wo du gesetzt hättest.
Ja,
ja, aber das hat kaum jemand gemacht. Ich glaube, 0,8% oder so haben nur den bei irgendeinem Tippspiel getippt. Das so niedrigen Wert gab es noch nie.
Krass,
im Spiel,
ne?
Im Radsport.
Krass.
Ja, aber also, anscheinend alles richtig gemacht. Ne? Also gute Pacing-Strategie. Die Norweger haben es am nächsten Tag dann nochmal gemacht in der U23 bei den Männern.
Ey, meine
gewinnt auch ein Norweger.
Meine einzige Reaktion dazu, als ich das Ergebnis gelesen habe, ich konnte nur den zweiten Platz sehen. So einfach verflucht, Stefan Küng.
Ja, kann das nicht sein. Also wir reden jetzt wieder von Männerelite. Das war schon 2 Sekunden, ne? Also
ja.
Habe ich nicht gesagt, dass er Zweiter wird?
Ist mein Zeitfahrweltmeister auf jeden Fall, Stefan Küng.
Ich glaube, ich habe vor der Wärme
noch als Favoriten mit genannt, auf jeden Fall.
Aber ich habe gesagt, er wird auf jeden Fall Zweiter.
Ja. So. Ja.
Der ist halt leider
Straßenrennen, weiß ich nicht, aber.
Ja. Ja, ich hoffe halt, dass er es irgendwann mal hinkriegt.
Traurig, so die meisten haben auch echt so. Also, alle fanden es irgendwie cool, dass dann Voss gewinnt, so. Aber viele waren auch dann im gleichen Augenblick so. Haben mitgefühlt mit Stefan Küng auf jeden Fall. Ne? Super sympathischer Kerl. Also ich habe das Rennen hier vom Straßenrand geguckt, so mit allen möglichen anderen Nationalitäten auch. Und jeder hat sich irgendwie so gedacht, schon wieder. Ich glaube, ich weiß gar nicht, er hat, glaube ich, die meisten Medaillen bei so Zeitfahren jetzt auch geholt in den letzten Jahren, oder?
Hm. Kann also ich mir sogar gut mehr vorstellen.
Mehr als Gunner, weil Gunner hat jetzt zum Beispiel bei Europameisterschaften oder Olympia, glaube ich, nicht. War er nicht vorne, oder? Oder vielleicht hat nur Gunner noch mehr, aber er hat auf jeden Fall einiges abgeräumt in den letzten Jahren. Und ich glaube, die schlechteste Platzierung war Fünfter. Bei den letzten 6, 7 Meisterschaften.
Einmal war er Europameister auf jeden Fall, ne? Mindestens einmal. Das, ja,
das sind gut. Immer nur so ein paar Sekunden auch.
Ja. Ja, man muss nicht traurig sein, er ist erfolgreich genug, aber man wird es ihm halt extrem gönnen, weil es immer so viel zweite Plätze, auch bei Tour de France Zeitfahren schon, ne? Ganz knapp geschlagen.
Ich finde, man kann schon traurig sein. Also es ist so, Tobias Voss, es ist so unerwartet, dass auch für ihn einfach so, weißt du, er hatte gesagt, so Top 10 wäre halt schon geil gewesen, aber so Küng, der liefert halt immer ab und dann ist es irgendwie immer irgendeine andere Fahrer auch vor ihm. Ne? Also dann nicht so, dass es immer der gleiche wäre, sondern es halt auch.
Da kann man ihm eigentlich nur wünschen, dass Tobias Voss nochmal Weltmeister wird, oder?
Ja, genau.
Das noch ein paar Zeitfahren ganz vorne belegt. Mhm. Ja. Auch sein erster Sieg außer der norwegischen Meisterschaft.
Mhm. Ja, gut.
Nicht schlecht, ne?
Ja. Kann man mal machen.
Ja,
bei Frauen auf jeden Fall. Kann man Favoritensieg sagen, auch wenn es da mehrere Favoritinnen gab? Ich hätte ja, ich glaube, wir haben alle eher auf Marlen Reusser getippt nochmal.
Ja, so Kopf an Kopf. Also das, eigentlich würde man im Vorfeld sagen, ja, weiß man nie, wer jetzt gewinnt, aber wer der gewinnt, dann doch mal Held van Dijk.
Ja.
Ja, Favoritensieg auch bei den Juniorinnen auf jeden Fall. Zoe Buxted irgendwie 1,5 Minuten Vorsprung gehabt.
Mhm.
Da muss man jetzt sagen, man beschwert sich ja oft, dass bei den Männern in der U23 so World-Tour-Fahrer und so mitfahren. Das war jetzt bei den Juniorinnen eben der Fall.
Mhm.
Dass eine Fahrerin, die jetzt eine halbe Saison quasi schon in der Women's World-Tour gefahren ist.
Ist sie schon bei der Women's World-Tour?
Ja, die ist schon Profi jetzt seit ein paar Monaten. Ich glaube so Juli, August oder so gewechselt.
Aber also jetzt mal kurz eine Frage dann. Entschuldigung, ich habe das beim Cycling-Tips-Podcast auch gehört, die Diskussion. Ist das erlaubt, dass du auch als Junior rein theoretisch in der World Tour fahren könntest, weil es darum ging, wie jung die Fahrer noch werden können und Ayuso viel jünger geht fast nicht mehr?
Das ist eine gute Frage. Aber sie ist wahrscheinlich schon 18?
Und ja, gehe ich von aus. Ja.
Muss es gehen, ja.
Mhm.
Okay, das heißt, du könntest auch als Junior.
Du kannst ja kein Arbeitsverbot erteilen als Weltverband.
Ja, aber ich dachte, die Kategorisierung ist schon, also es ist ein Gesetz quasi, dass du halt das dann nicht.
Ja, aber ist ja krass. Gesetz. Es steht ja, also im Gesetz steht drin, dass du keinem die Arbeit verbieten darfst.
Also das heißt, okay, das heißt.
UCI-Regeln sind ja so.
Das heißt, wenn so ein Megatalent kommt, das könnte einfach mit 18, also quasi als Junior, schon die Tour fahren, rein theoretisch.
Ja.
Das ist halt krass.
Also, ja, klar.
Ja. Okay.
Ja, bei den Frauen. Ist es dann im Endeffekt so gewesen, wie es auch im Straßenrennen sein wird, dass diejenigen, die unter die U23-Kategorie fallen, nochmal eigen gewertet wurden aus dem gleichen Rennen heraus, aber und wir da eben mit Ricarda Bauernfeind die drittschnellste U23-Frau gestellt haben. Vor ihr, man muss es immer noch mal lobend erwähnen, auf dem 12. Platz Mieke Kröger.
Noch mal kurz eine Frage zu Zoe Buxted. Die war sogar schneller als Ellen van Dijk, ne? Beim ersten Checkpoint.
Nur in der ersten Zwischenzeit. Ja, genau. Ja.
Erste Zwischenzeit.
Krass.
Ja. Die ist schon gut. Also die ist doch auch Cross-Weltmeisterin. War letztes Jahr auch schon Weltmeisterin auf der Straße, ne, glaube ich. Mhm. Und im Zeitfahren.
Weltmeister im Zeitfahren.
Auf Vize. Die ist schon...
Hat gute Gene geerbt.
Die ist gut.
Auf jeden Fall.
Ja,
Justina Schappler auch stabil unterwegs. Ne? Ganz natürlich viel Rückstand zu Zoe Buxted, aber die wurde auch im Vorfeld schon so mit als Favoritin für den zweiten Platz eigentlich gehandelt. Ne?
Doch, ja. Also ich habe noch mit dem Bundestrainer der Juniorinnen gesprochen, Lukas Schädlich. Hatten wir auch schon hier im Podcast, Paul, falls du dich erinnerst.
Da kann ich mich erinnern, ja.
Ja, der meinte auch, sie wäre eigentlich schon fast wie eine Goldmedaille. Also, dass da Buxted irgendwie so ein bisschen außer Konkurrenz mitfährt,
ja.
Das war abzusehen. Eben durch den Sprung, den sie nochmal gemacht hat, mit ihrem Aufstieg in die Women's World Tour.
Ist aber wahrscheinlich vom Equipment her auch schon ein krasser Unterschied nochmal. Also kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist halt auch immer krass bei einer WM, wie das hier so auseinandergeht, ne? Also... auch bei den guten Nationen, selbst bei den Top-Fahrern, also jetzt gerade bei den Junioren, siehst du da schon nochmal, dass dann eben manche einfach schon Spezialisten sind jetzt in der Zeitfahrdisziplin und andere eben überhaupt noch nicht so weit sind. Also die werden vielleicht mal irgendwann nochmal richtig gut Zeit fahren, aber da siehst du einfach, dass da manche schon sehr weit sind und andere einfach Zeitfahren machen, weil es dazugehört, so, ne?
Jo, männliche U23 verpasst Michael Hessmann knapp das Podium, wird Fünfter, aber jetzt in auch aller Ehrenwert in Weltmeisterschaftsverhältnissen.
Sonst habe ich nichts. Also ich habe heute das erste Mal Rennen geschaut.
Ja, ich kann auch sagen, dass jetzt heute beim Juniorenzeitfahren ein Louis Leidert noch Zwölfter wird, was ich auch extrem gut finde und der halt auch der jüngere Jahrgang ist, ne? Schon dabei, aber ja. In nur 2 Jahren U19 darf er da nächstes Jahr nochmal ran. Und da kann man sich schon mal überlegen, dass dass da noch Potenzial drinsteckt in dem Jungen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich mache mir jetzt erstmal hier ein Bier auf für die Bronzemedaille, die wir heute geholt haben.
Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön. Ich trinke jetzt hier ein Specialized Bier. Im SRAM-Haus, direkt hier an der Strecke.
Wollen wir gerade von Specialized reden, auch wenn das nichts mit Specialized zu tun hat. Andi, Cube hat extra ein Rad für dich gemacht. Hast du das gesehen?
Wieso extra für mich?
Ja, die wollen dich überzeugen.
Sie haben es extra ins Zeug gelegt.
Weil sie jetzt mal ein Rad lackiert haben, oder was?
Ja, richtig. Ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also ich finde, man hätte noch ein bisschen mehr Cube-Aufkleber raufmachen können. Das geht ein bisschen unter, welcher Hersteller das ist, aber sonst finde ich es eigentlich ziemlich gut.
Also ich würde es fahren, glaube ich. Sieht schon geil aus.
Ja. Andi, Meinung? Oder hast du es gesehen?
Immer noch Baumarkt.
Ja. Schön lackiert, auf jeden Fall. Aber ist halt mein Geschmack ist es trotzdem noch nicht.
Ja, okay. Cube auf die Sattelstütze. Ja, ey, Leute, ich habe schon auch mal wieder in unseren kleinen Organisationskalender eingetragen, dass wir mal wieder so eine Rating-Folge machen müssen. Und ich würde vorschlagen, nach der Gravel-WM vielleicht so die besten 10 Gravel-Bikes bei Männern und Frauen.
Was sagt ihr dazu? Doch bestimmt die Hersteller richtig einen raus, oder?
Ja, mal sehen. Können wir uns ja dann ja angucken.
Kriegst du auch eine Special Paul Voss Lackierung?
Nee.
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 Ich finde das.
Ich wette, die kommen doch alle da jetzt hin und haben dann irgendwie so ein super Special Design. Ja, und
dann kann man nicht kaufen.
Das ist dann auf jeder Radsport-Website.
Nee, so das macht ja nur
eine gekaufte Werbung. Nathan Haas mit dem Colnago.
Genau, es macht nur Colnago. Also bewusst macht es eigentlich nur Colnago, würde ich sagen. Aber meine Räder sind auch ohne Speziallackierung schön, von daher.
Du lackierst dir halt extra die Fingernägel.
Ich lackiere mir die Fingernägel für den extra Touch.
Mit Rainbow. Mach Rainbow Optics.
Ja, wenn ich Weltmeister werde, dann dürft ihr mir mein Rad lackieren. Aber da es eh nicht passieren wird, weil ich weiterhin die schönen Standardfarben.
Wir dürfen das Design machen, Andi und ich.
Ja, gut, aber keine Sorge. Also, ihr braucht euch gar nicht ransetzen und probieren. Hm? Das passiert nicht.
Ja, wird Pogacar einfach direkt Gravel-Weltmeister?
Nee, aber das wird halt ein Straßenrennen, Mann. 190 Kilometer Straßenrennen. Und, also. Wie auch immer. holen wir unsere Gäste rein, oder?
Können wir machen, ja. Also, ich finde auch, wir haben mit ihr genug spannende Themen.
Ja.
Um unser Gelaber ein bisschen zu überbrücken.
Specialized Beer hier hat eine bessere Lackierung als das Cube von GMI.
Ich finde, das sieht dem sehr ähnlich.
Specialized macht auch schon immer einen ganz guten Job, was Lackierung angeht, muss man zugestehen.
Schmeckt auch. Ich hatte die Auswahl zwischen einem Track und einem Specialized Beer. Ich hätte erstmal das Specialized genommen.
Ja, gibt es auch Track, aber eigentlich muss der Track Beer nehmen, wegen Mats Pedersen, oder? Ich meine, ihr habt ja eigentlich keinen auf Specialized.
Ja, aber von dem Specialized gab es nur eins, deswegen dachte ich erstmal, das wäre vielleicht das Bessere.
Was gibt es da sonst in diesem Swarmhaus? Also gibt es auch umsonst Schaltgruppen? Kannst du ein bisschen was einstecken?
Umsonst Schaltgruppen habe ich jetzt noch keine gesehen. Es steht tatsächlich auch ein Gravelbike hier von Canyon, glaube ich, mit einer Sonderlackierung. Ich mache ein Foto davon. Ja, und ich habe mich jetzt hier so ein bisschen in die ruhigere Ecke verzogen und gehe aber gleich nochmal rauf. Da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu sehen. Aber es ist echt eine schöne Location hier. Also direkt so in der Zielkurve.
Okay.
Ich glaube, vom Straßenrennen kann man sich hier auch nochmal ein paar Track-Bier reinziehen.
Ja, vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr mal wieder zusammen zur WM zu fahren.
Wo sind die nächstes Jahr?
Ja, Glasgow.
Ach, schon wieder? Ja, ja, aber let's go.
Nee, aber Glasgow wird doch. Also, Glasgow können wir eigentlich jetzt schon buchen, oder? Können wir schon fix machen.
Genau.
Dann können wir genauso wieder an die schlau sein mit den Tickets.
Lass direkt Economy-Flüge buchen. Oh.
Nee, Privatjet, Jungs. Oder wir können einfach meinen nehmen. Das ist kein Problem.
Ey, echt? Spendierst du?
Die Runde gebe ich mal aus, ja.
Geil.
Läuft ja hier im Podcast. Genau, und unsere Gästin klopft quasi schon an.
Genau, wir müssen vielleicht noch einmal kurz die Relegationsdebatte verschieben, wie immer.
Wie immer.
Ja. Wir könnten ja das so mal so machen,
zu
dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich in Kraft tritt, alle drei vorbereitet, die Folge zu machen.
Ja, das funktioniert nicht. Also das ist ja allein schon...
Okay, dann knobeln wir aus, wer unvorbereitet also sein darf.
Es müssen so zwei. Viele Infos, aber eine relevante Info ist halt, dass anscheinend meinte das ernst. Also wenn die relegieren wollen, dann wird auch geklagt.
Ja, ich bin halt gespannt, weshalb.
Ich glaube,
was mehr der, als was der Klagegrund ist.
Ja, aber meinst du, der kann die fertig machen? Also an Kohle wird es ja nicht scheitern.
Ja, es ist halt, ne, das ist ja die Frage. So, worin ist er gerade betrogen? Was hat er unterschrieben oder die UCI unterschrieben, was jetzt nicht eingehalten wird, weshalb man klagen kann?
Kann ich jetzt dir aus dem Stegreif nicht so sagen, aber letztendlich kannst du ja gucken, was sonst für, also er wird ja jetzt wirklich in irgendwelche Gesetze reingucken. Wie gesagt, die UCI, das sind ja
eigentlich nur so ein Regelwerk. Es muss Vereinbarungen geben.
Was ja letztendlich nicht bindend ist. So, ne?
Die eben jetzt
also
nicht gehalten werden.
Die Vereinbarungen haben ja eigentlich alle, der haben ja alle zugestimmt. Zumindest mal die Vertreter der 19 World Tour Teams.
Aber weißt du, wie das ist? Das ist wie mit einem Handyvertrag oder wenn du irgendwas unbedingt haben willst, unterschreibst du auch, wenn da was drin steht, was du gar nicht haben willst. Das ja, also weißt du, weil du willst ja die Lizenz, ja, mache ich schon. Und dann beklagen wir hinterher, weißt du?
Nee, wenn sich damals alle Teams zusammengetan hätten und gesagt haben, nee, wollen wir nicht, dann hätte man darüber nochmal sprechen müssen. Also ich glaube nicht, dass sie das einfach so entschieden hätten. Zumal ja auch die Reform, die World Tour davor gemacht hat, auch gecancelt worden ist. Ne? Also die wurde ja auch nicht durchgesetzt. Aber vor 3 Jahren haben halt alle Teams zugestimmt und gesagt, ja, okay, wir machen das.
Ist wie du letztes Mal schon gesagt hast, ist, glaube ich, die erste Regel, die UCI wirklich, wenn sie es macht, auch durchzieht. Mit Socken ist es auch schon wieder so
vielleicht,
halt.
Vielleicht,
genau, richtig. Wissen wir erst, wenn es dann auch wirklich passiert.
Ist schon geil, ne? Dass es eigentlich wirklich keine Regel gibt, also die so groß ist, die dann auch mal längerfristig einfach so bleibt. Also, weißt du, es ist so gefühlt zumindest. Jetzt wird sogar die Übersetzungsbeschränkung aufgehoben.
Ja, das ist ja auch krass, Union. Genau. Das habe ich auch erst vor kurzem mitgekriegt.
Und
da gab es heute übrigens auch einen Zwischenfall. Und zwar, ich glaube, der vorletzte Fahrer bei der U19 durfte nicht mit seinem eigenen Rad starten, weil die Übersetzung nicht gestimmt hat. Das hat mich schon gewundert, weil also man kann schon sowohl noch so ein bisschen tricksen, so mit Reifen
Ja, genau,
mit Reifen,
und
hier mal einen Zahn noch vorne mehr oder weniger. Aber bei ihm hat es anscheinend nicht ganz hingehauen. Und dann konnte er so kurzfristig das Rad nicht umbauen und musste mit einem anderen Rad das Zeitfahren fahren. Hat dann auch als Mitfavorit über 2 Minuten verloren, glaube ich.
Damn.
Wer war das?
Jens Verbrügge.
Ah, okay. Ja, aber die spielen viel mit den Reifen rum. Ja. Und das Problem ist auch, dass man früher die Übersetzung, die wir gefahren sind, war ja auch immer so gemünzt auf einen 21er, 19er Reifen und so. Du kannst das heute fast gar nicht mehr fahren mit den, oder es wird schwieriger, weil die Reifen halt viel breiter geworden sind. Ja. Aber es fällt jetzt ja dann zum Glück weg. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, der eine Austreier, der ist Mono-Kettenblatt gefahren, aber halt so ein Cross-Kettenblatt. Habt ihr das gesehen? So ein ganz, ganz kleines vorne. Damit er wahrscheinlich hinten den Zehner fahren kann. Ich glaube, der ist SRAM gefahren. Damit er hinten Zehner fahren kann, dann vorne irgendwie ein 36er.
Das macht ja gar keinen Sinn, oder?
Also
du willst ja den Zehner nicht fahren. Dauerhaft.
Ja, das war ein mega kleines Kettenblatt auf jeden Fall. Ja.
Der war auch nicht schnell, also.
Ja, okay. Nicht nach. Der war nur für die Show da.
Ja. Gut, ich hole mal die Ricarda rein.
Genau, hol die Ricarda rein.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
CyberGhost VPN. Wenn du Fan der Weiten des Internets bist, dann solltest du wissen, dass du ein VPN brauchst, wenn du online gehst. Deshalb bin ich froh, dass die heutige Folge von CyberGhost VPN gesponsert wird. CyberGhost VPN ist ein führendes Unternehmen in der Datenschutz- und Sicherheitsindustrie und der meistempfohlene VPN auf Trustpilot. Das Ganze funktioniert, indem er deine IP-Adresse versteckt und deine Internetverbindung verschlüsselt. Auf die Weise kannst du sicher und anonym online bleiben. Aber es geht nicht nur um Privatsphäre. CyberGhost VPN bietet dir auch Zugang zu mehr Inhalten als je zuvor. Daher mit über 35 Streaming-Plattformen wie Netflix, Hulu, HBO Max und vielen anderen kompatibel ist. Außerdem hat der CyberGhost VPN 8700 Server in seiner Flotte, so dass immer alles reibungslos läuft. Und dieser VPN ist für alle Plattformen verfügbar. Ein Abonnement kann bis zu 7 Geräte gleichzeitig schützen. Und jetzt kommt der Besenwagen-Deal. Du kannst jetzt 84% Rabatt auf den 3-Jahres-Plan erhalten. Das sind nur 1,94 Euro im Monat und du erhältst außerdem 4 Monate gratis. Also geh auf cyberghostvpn.com/besenwagen und schlag zu. Nochmal cyberghostvpn.com/besenwagen. Und das Ganze findest du natürlich wie immer in unseren Shownotes. Ja, wie angekündigt, letzte Woche schon, B, heute auch in der Folge schon mehrfach. Ich habe gutes Scouting betrieben und die erste Medaille, die wir bei den Weltmeisterschaften geholt haben, direkt hier im Besenwagen verhaftet. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Ricarda Bauernfeind, Bronzemedaille U23 Zeitfahren.
Dankeschön.
Glückwunsch.
Glückwunsch.
Ich habe da später eine Frage aufgeschrieben, mit der können wir eigentlich einsteigen, bevor wir jetzt den Weg hier von dir nach Australien mal ein bisschen aufrollen. Aber was hättest du letzten Winter gesagt, wenn dir jemand erzählt hätte, dass das Jahr so läuft und dass wir dann hier so sitzen mit Bronzemedaille Weltmeisterschaft?
Träum weiter. Nee, also ich glaube, niemand hat damit gerechnet und ja, vor allem ich nicht.
Du hast selbst kurzzeitig mal gedacht, dass das anders laufen würde oder anders laufen könnte. Ich habe so ein bisschen recherchiert. Du sitzt schon seit der U13, glaube ich, auf dem Rennrad.
Ja, genau.
Und hast auch eine relativ stabile, du bist erstmal 22 Jahre alt, mal so Grundinfos ein bisschen. Bist aus Süddeutschland, aus Ansbach, glaube ich. Bist jetzt aber, ich weiß nicht, ist es noch aktuell, dass du noch in München studierst oder hast du erstmal auf Pause gedrückt?
Nee, ich studiere tatsächlich noch. Also ich komme aus Eichstätt. Mhm. Ich bin dann für Ansbach, also für den Verein gestartet. Mhm. Und ich studiere auch noch. Also ich studiere Lehramt, berufliches Lehramt. Und da ist es bei uns in Bayern so, dass das mit Bachelor und Master ist. Und ich schreibe dann jetzt im Wintersemester, also jetzt dann ab Oktober, meine Bachelorarbeit. Und genau, dann schaue ich, also ich will auf jeden Fall den Master weitermachen, aber ja, natürlich wird das Vollzeit jetzt nicht so ganz klappen.
Ja, denn ich habe eben schon so ein bisschen ausgeholt. Du hast eigentlich eine relativ stabile Kader-Radsport-Vergangenheit, bist dann seit dieser besagten U13 auch immer wieder auf Podien, Top Tens von deutschen Meisterschaften aufgetaucht, auch international, hast auf der Bahn Medaillen geholt, mit dem Vierer unter anderem. Und es gab dann aber, wir haben uns tatsächlich erstmal persönlich gesehen, was wahrscheinlich noch keiner von uns beiden so richtig wahrgenommen hat, im Swift Clubhouse bei der WM in Innsbruck. Da bist du gefahren,
das kann gut
glaube ich.
Sein, genau. Aber das war, also, ja. Ich habe dich da nicht wahrgenommen.
Du bist auf
Wie,
jeden
du
Fall
hast,
Rennen
hast,
gefahren.
Hast du nicht wahrgenommen.
Ja, meine Aura ist eigentlich unverkennbar. Nee, Quatsch. Da ist mir auf jeden Fall, Ricarda, das erste Mal aufgefallen. Da bist du Rennen gefahren im Swift Clubhouse und wir waren da gerade zufällig da. Wir waren ja irgendwie auch mit dem Besenwagen. Paul war auch da bei der WM in Innsbruck. Und danach natürlich immer so ein bisschen mitverfolgt, weil ich den Namen schon kannte. Und dann kam es ja dazu, dass ich da auch manchmal diese Swift-Bundesliga-Rennen kommentiert habe, wo du auch regelmäßig aufgetaucht bist und gut performt hast. Und aber wenn man jetzt so nachliest, du bist dann mal so ein bisschen kurz von der Bildfläche verschwunden. Und ich weiß nicht, du hast, glaube ich, selber gesagt oder man kann das lesen, dass du eigentlich dachtest, dass du nicht gut genug für eine Profikarriere bist.
Genau, also zwischen dem Bundesliga oder zwischen dem Swift-Rennen bei der Weltmeisterschaft und den ganzen Swift-Bundesliga-Rennen, da ja, war so ein Durchhänger, würde ich sagen. Beziehungsweise ich war früher immer sehr nervös vor Rennen und habe mich eigentlich selber immer viel zu sehr unter Druck gesetzt. Und hatte immer Angst, andere Leute oder wichtige Leute in meinem Umfeld zu enttäuschen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, nicht gewinne oder nicht auf dem Podium bin. Was natürlich eigentlich totaler Schwachsinn war, aber ja, man ist jung, man macht sich viele Gedanken. Und da habe ich irgendwie ein bisschen so den Spaß am Radfahren und auch am Rennenfahren verloren. Ich stand an der Startlinie und hatte eigentlich mehr Angst als ja, Freude. Klar, ich habe es noch gern gemacht, aber irgendwie war das doch dann eher so, ja, man macht's halt. Und dann habe ich für mich entschieden, weil ich eh nicht den Sprung zu den Profis geschafft habe, okay, ich mache jetzt mein Studium und fokussiere mich einfach da drauf und mache Radsport nur noch so nebenbei, wie es jetzt gerade passt und fahre vielleicht das ein oder andere Bundesliga-Rennen, aber start für kein Bundesliga-Team mehr, sondern einfach nur für meinen Verein Ansbach.
Entschuldigung, und wann war das? Also welches Jahr?
2020. Also ich bin 2019, mein erstes Frauenjahr bin ich noch für Develop Ladies gefahren, für das Bundesliga-Team. Und danach habe ich gesagt, okay, jetzt erstmal Studium.
Okay. Also war quasi 21 so ein bisschen ein Off-Jahr, oder?
Ja, oder 20. Weil 21 okay. War ja dann Corona-Jahr. Und da war es ja dann so, dass ich die Swift-Bundesliga so für mich entdeckt habe. Swift-Fahren macht sehr viel Spaß. Ich trainiere auch jetzt immer noch im Sommer auf Swift. Und genau, dann war die deutsche Meisterschaft in Stuttgart. Und davor bin ich nie länger als 2 Stunden trainieren gefahren, weil es einfach ja, von der Uni her nicht gepasst hat. Und dann bin ich die deutsche Meisterschaft ganz ohne Anspannung, ohne Druck und allem gefahren und ja, wurde dann Dritte. Und dann ging es ja immer so weiter. Weiter bergauf.
Hast du denn in der Zwischenzeit mal mehr trainiert oder bist du immer noch nur bei 2 Stunden? Ne?
Und ohne Trainer,
mittlerweile.
Ne?
Ja, genau. Aber mittlerweile trainiere ich schon ein bisschen mehr.
Du hast keinen Trainer oder Trainerin?
Mittlerweile schon. Also mittlerweile macht das Mario von Hoff, aber bis ja, Anfang des Jahres, so Februar, März, habe ich mein Training selber gemacht.
Okay.
Ja, das kann jeder mal nachlesen. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht zusammengetragen, aber auf dieser Website von Canyon SRAM Generations Team unter deinem Profil quasi, sind die Ergebnisse von 2022 zusammengetragen ganz gut. Das ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr stabile Auflistung. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie das zustande kam, beziehungsweise wann man dich angesprochen hat und wie, dass du in diesem Team startest. Dann will ich auf jeden Fall über das Team viel mehr wissen und dann können wir ja mal reingehen, wie das für dich so war, weil du ja schon eigentlich, man kann ja sagen, du bist eingeschlagen. Wirklich total verrückt, was du für Ergebnisse dann dieses Jahr gefahren bist. Also, du wirst Dritte bei der Deutschen Meisterschaft in Stuttgart und was passiert dann weiter?
Genau, dann haben viele gesagt, ja, probier's doch mal, ja, versuch's noch mal mit einem Team, willst du nicht irgendwie ein professionelleres Team? Und ich habe dann immer so gesagt, nee, lieber nicht, weil ja, ich wusste nicht, ob das jetzt dann doch was für mich ist und ob ich überhaupt dann die Chance habe, vorne mitzufahren oder generell überhaupt mithalten zu können mit den Frauen im Profifeld. Und Mario Vonhoff, mit dem bin ich ja immer viel Journey-Rennen dann gefahren. Das ist auch so was ich sehr gern mache. Und er hat dann gesagt, okay, er hört sich mal um und ja, kam dann zu Ronny Lauke und hat mir aber noch nichts gesagt. Die haben ein bisschen geredet und da hat halt Ronny erzählt, dass er dieses Generation-Team dann macht für dieses Jahr. Und Mario hat mir aber immer noch nichts gesagt. Ich wollte es auch gar nicht wissen. Und ich hatte dann den Einsatz vom WDR, also die Europameisterschaft U23 in Italien. Und da wurde ich dann Zehnte und ja, das Rennen war eigentlich so, ja, es lief für mich auch wieder erstaunlicherweise gut. Und da habe ich dann das erste Mal so gedacht, okay, vielleicht sollte ich es vielleicht doch probieren. Und ich habe dann trotzdem lange überlegt, ob ich jetzt in das Team gehe. Aber ich wollte es dann trotzdem probieren, weil ja, vielleicht in 5 Jahren blicke ich dann zurück und denke, ich hätte die Chance gehabt, aber habe sie nicht wahrgenommen. Und durch das Generation-Team konnte ich dann noch jetzt dieses Jahr mein Studium so weitermachen, aber trotzdem Rennen fahren und ja, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung.
Kurze Frage, so, du bist dann da Zehnte bei der EM. Kam der Spaß denn am Rennenfahren zwischenzeitlich schon wieder zurück? Hat sich das verändert? War das oder kam das jetzt erst während den Profi-Einsätzen oder ist es immer noch so, dass du noch zu nervös bist und so weiter?
Nee, also eigentlich durch das Jahr 2020, wo ziemlich wenige Rennen waren und wo ich dann einfach für meinen Verein gestartet bin, einfach ein anderes Trikot, erst Geansbach anhatte, da ist dann eigentlich so eine Last von mir gefallen und ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, ich starte jetzt für meinen Verein, also muss ich nicht mehr Top 3 immer werden. Und ja, ich bin auch einfach ganz anders dann an die Rennen rangegangen. Und ja, jetzt habe ich auf jeden Fall mehr Spaß. Klar, man ist immer noch nervös, aber es ist auf jeden Fall eine andere Anspannung als davor.
Und wie hat man dir das Team damals vorgestellt, als du noch nicht drin warst, als sie das gestartet haben? Was und so? Also A, will ich das wissen, was so der ursprüngliche Gedanke dahinter war, mit dem man dich da geworben hat. Und B, will ich dann jetzt so ein bisschen auch dann drauf raus, wie es jetzt wirklich ist und läuft und ob die Ziele, die man hat, auch so klappen, umgesetzt werden und so weiter. Also was war der Grundgedanke vom Team, mit dem du da reingegangen bist?
Also der Grundgedanke vom Team ist ja, dass man Fahrerinnen aus, sag ich mal, eher unbekannten Ländern die Möglichkeit gibt, trotzdem hier in Europa Fuß zu fassen und denen ermöglicht, Rennen zu fahren. Und genau, ich, also auch Antonia ist ja auch in dem Team. Für uns beide war das eher dann so, noch die Möglichkeit, einfach kleinere Rennen zu fahren. Antonia hat jetzt dieses Jahr ihr Abitur gemacht. Daher ist sie ja auch erst später in die Saison eingestiegen. Und das wäre halt in einem World Tour Team oder in einem Profiteam jetzt nicht so gut gewesen oder nicht passend gewesen. Daher war das für uns die richtige Entscheidung, jetzt in so ein kleineres Team erstmal zu gehen. Und da das ja jetzt ganz neu war und vom Niveau her sind wir alle ziemlich unterschiedlich anfangs gewesen. Aber ja, das war ja auch der Gedanke von dem Team, dass man den anderen Fahrern jetzt erstmal die Chance gibt, sich weiterzuentwickeln, sich daran zu gewöhnen. Und wenn man auch Fahrern vergleicht vom Trainingslager, also Stand Februar zu jetzt, das ist einfach Wahnsinn, was die auch für eine Entwicklung gemacht haben. Zu Beginn konnten sie oder haben sie sich schwer getan zu schalten, weil einfach eine elektronische Schaltung für die was komplett Neues war. Und ja, mittlerweile fahren sie Rennen mit und können die dann auch im Feld beenden, was für die natürlich jetzt ein super Ergebnis ist.
Also war es für dich auch schon so in dem Sinne die perfekte Plattform, um jetzt ohne Druck auch so ein bisschen so nochmal einen Schritt zu machen? Also weil das halt eher ein anderer Ansatz war, als jetzt reinzugehen, okay, wir sind das Number One Development Team und versuchen jetzt alles zu gewinnen, sondern anderen Fahrern eine Plattform bieten. Ihr wart sicherlich auch da, um irgendwo Ergebnisse und Erfahrungen mit reinzubringen, gehe ich mal von aus, oder?
Ja, genau. Ja. Und also in erster Linie selber nochmal Erfahrungen zu sammeln, weil der Schritt von den Juniorinnen zur Frauenklasse ist dann doch nochmal ziemlich groß. Und von Bundesliga-Rennen zu Profi-Rennen auch. Daher war es für mich jetzt ein guter Übergang. Und auch für Antonia, die kommt ja eigentlich vom Skibergsteigen, also ist ja jetzt auch, ich glaube, die ist jetzt in Adesh ihr 20. Rennen erst gefahren. Da war es auch nochmal gut, dass sie mehr Erfahrung sammeln konnte im Fahrerfeld.
Ja, wo du gerade Übergang sagst.
Ja, hast du gefragt? Hast du nachgefragt? Ich habe dich schon beauftragt. Du hast gesagt, du willst dich interessiert selber. Ich denke nicht, dass du es erzählen darfst, aber hast du gefragt?
Ich habe nicht nachgefragt.
Okay. Ja, aber sagen wir mal so, deine Ergebnisse sprechen ja schon ein bisschen so für sich. Also ich hoffe mal, dass der Ronny das Potenzial sieht und dementsprechend sagt, ey, komm mal hoch. Weil du bist jetzt 22, ne? Also genau. Das heißt, du bist auch im letzten U23-Frauenjahr, ne?
Ja.
Genau. Von daher wäre es einfach der logische Schritt, jetzt dann irgendwie hochzugehen. Und ich meine, wenn du Ergebnisse mal anschaust, die ganzen 2022-Ergebnisse.
Das ist unglaublich.
Das ist schon ziemlich, ziemlich souverän. Also jetzt mal tief zu starten, wenn man gerade die Entwicklung sieht, ne? Also
ja, und
mit der Pause, die du gemacht hast und von daher.
Dann muss man halt auch mal sehen, so aus im World Tour Team von Canyon SRAM ist jetzt der Wechsel von Lisa Klein auch bekannt geworden, die letzte deutsche Fahrerin da, glaube ich, war.
Genau.
Es spricht schon einiges dafür, nächstes Jahr auch wieder deutsche Fahrerin in diesem Team zu haben. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und bin mir bei dir relativ sicher. Ich bin gespannt, was Antonia macht, die ja jetzt auch wirklich komplett eingeschlagen ist, spätestens bei der Adesh. Also ist ja vorher schon so gewesen eigentlich, aber ob ihr da vielleicht beide jetzt den Sprung machen dürft. Und dann würde mich aber auch gleichzeitig interessieren, wie geht das Generations-Team weiter? Da sind auf jeden Fall, kann man bis jetzt auch noch keinen Ausblick sehen, wie das Jahr 2023 da gestaltet wird.
Ja, also das Generation Team, das wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Und nächstes Jahr ist ja dann auch die neue Regelung, dass man zwischen World Tour Team und UCI-Team oder Nachwuchsteam da immer tauschen kann, glaube ich. Das war ja jetzt dieses Jahr noch nicht der Fall. Genau, manche Fahrerinnen bleiben auch nochmal für ein weiteres Jahr dort. Einfach weil die haben dieses Jahr schon eine große Entwicklung gemacht und man will die halt weiterhin unterstützen, was auch Sinn macht, weil in einem Jahr, wenn man sieht, woher die kommen, ist es klar, dass die einfach nochmal ein Jahr brauchen dann.
Wie war da eigentlich die Rennauswahl? Das habe ich mich immer gefragt. Das Rennprogramm von dem Generations-Team. Ihr seid relativ viel in Spanien gefahren, habe ich gesehen. So kleinere Rundfahrten.
Genau, wir sind der heißt Spanischer Cup oder so. Also es ist vergleichbar wie mit der deutschen Bundesliga. Mhm. Da sind wir ganz viele Rennen gefahren. Und dann sind wir in Frankreich das erste UCI-Rennen gefahren. Dann kam mit der Andalusien-Rundfahrt die erste Rundfahrt. Und dann, genau, war nochmal Thüringen-Rundfahrt. Also dann sind wir vom Niveau her immer ja, besser besetzte Rennen gefahren.
Gab es schon Berührungspunkte auch mit dem World Tour Team? Also habt ihr da schon mal auch irgendwie entweder irgendwie gemeinsames Treffen gehabt oder ist man auch schon mal zusammen Rennen gefahren in einem Rennen, beide Teams?
Nee, also Rennen, ich glaube, das geht auch gar nicht, dass wir zusammen mit dem World Tour Team Rennen fahren. Aber wir hatten zwei Trainingslager, einmal im Januar auf Mallorca und einmal im Februar in Valencia. Und da waren wir gleichzeitig mit dem World Tour Team. Und da hatten wir auch, also Training hatten wir jetzt immer separat, wobei in Valencia durften Antonia und ich dann auch manchmal beim World Tour Team mitfahren. Und genau, am Abend hatten wir dann immer so Kennenlernspielchen und Teambuilding-Sachen, also die hatte man dann immer zusammen.
Ich habe gerade was ganz Randommäßiges. Ich hänge gerade auf deinem Instagram-Kanal rum und das, dein zweitletztes Bild mit dem Trikot.
Zweitletztes? Ja. Ganz unten, hast ganz runter gescrollt?
Ja, also das vorletzte Bild, was du gepostet hast. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein Wertungstrikot. Ah ja, beste Nachwuchsfahrerin.
Ja.
Alter Schwede, da haben die beim Frauenrennen tatsächlich euch XL-Männertrikots gegeben, oder was?
Und mit so Nadeln zusammengetackert.
Ja, und dann trotzdem noch zu groß.
Ja, es war tatsächlich Größe XS.
Das ist XS, echt? Oh, Wahnsinn, ey.
Ja.
Okay. Ja, gut.
Aber es hatte jeder. Okay. Also jeder, der ein Trikot anhatte, der ist dann mit Nadeln rumgefahren.
Okay, krass. Sowas habe ich noch nie gesehen, so extrem. Ich muss meine Trikots auch schon mal kleiner machen, aber nicht in dem Ausmaß auf jeden Fall. Schon gar nicht, wenn es schon XS ist.
Das Team-Trikot ist, finde ich, auf jeden Fall das geilste Trikot im Feld, meiner Meinung nach. Also auch tatsächlich noch mal ein bisschen besser als das vom World Tour-Trikot.
Ja, das ist schon ziemlich gut.
Da muss ich dann Kenny mal ein Kompliment machen.
Ja, die anderen so. Ja, nee, eigentlich wären wir, glaube ich, sogar das... Oder geplant war, dass das World Tour Team und das Generation Team das gleiche Trikot hat von den Farben her. Aber das wurde dann nicht erlaubt und deshalb hat man nochmal so einen lila Filter drüber gelegt. Weil von den Zeichnungen her und von den Kompassnadeln ist es ja gleich.
Stimmt, ja.
Eine konkrete Frage. Paul und ich haben mit Caro Schiff zusammen die DM kommentiert. Ich würde gerne nochmal nach dem Moment nachfragen, wo Lisa Klein euch angeschissen hat. Weißt du das noch? Um was ging's?
Ja, also man muss sagen, es war berechtigt, würde ich jetzt sagen. Aber es war für uns auch schwieriger Moment, sage ich mal, weil wir waren ja mit Liane, Clara und Nadine in der Gruppe und Liane hat dann immer gesagt, ja, ihr müsst auch fahren, ihr müsst auch fahren. Und dann haben wir gesagt, ja, aber vorne ist Lisa. Und dann hat Liane gesagt, ja, hinten ist auch eine Lisa, weil es war halt Lisa Brennauer. Und wir wussten, okay, wenn Lisa Brennauer bis zu dem letzten Anstieg, also dem 14 Kilometer langen Anstieg da, wenn da Lisa noch da ist, dann ja, schaut es für alle doch schlecht aus, weil Lisa einfach dann da noch sprinten kann. Und dann haben wir so versucht, so semi-gut die Nachführarbeit zu machen, so ein bisschen anzutäuschen, aber ja, es war dann in dem Moment was, oder für die Kamera war es halt ein bisschen arg, aber ja, danach hat sich alles geklärt. Also Lisa war dann nicht sauer.
Welche Lisa?
Lisa Klein.
Lisa vorne.
Aber Wie siehst du jetzt persönlich so deine Entwicklung? Also wenn du jetzt die letzten Jahre so betrachtest und wie schnell es jetzt zum Teil auch gegangen ist, wohin du dich irgendwie entwickelst, auch als Fahrerin-Typ?
Ja, früher war ich eher so eine Bahnfahrerin, würde ich sagen, und Sprinterin. Bis zur U19, da habe ich auch ehrlicherweise Berge gehasst. Also die Sichtungsrennen oder Bundesliga-Rennen hatten ja nie richtige Berge, vielleicht maximal so 2 Kilometer, aber das war mir auch schon zu viel. Und ja, mittlerweile würde ich aber sagen, ich bevorzuge Berge und bin froh über jeden Anstieg. Und so die Entwicklung, gerade in diesem Jahr, ja, wie schon anfangs gesagt, also hätte mir das jemand zu Beginn des Jahres gesagt, hätte ich gesagt, nee, niemals, also ist nicht möglich, aber also ja, lief dann doch besser als gedacht.
Wer es jetzt nicht weiß, nochmal zur Einordnung von diesem deutschen Meisterschaftswochenende, du wirst dann Zweite hinter Liane im Frauen-Elite-Rennen quasi und du bist eigentlich Elite-Zeitfahrmeisterin. Wie nervt dich das? Also man muss sagen, so, du bist bei der U23 gestartet und bist deutsche Meisterin U23 Zeitfahren. Du bist aber auf derselben Strecke eine schnellere Zeit als Lisa Brennauer gefahren und hättest eigentlich auch das Elite-Rennen gewonnen.
Ja, das ist auch nochmal so eine Sache. Das Zeitfahren bei der deutschen Meisterschaft war das erste richtige Zeitfahren, was ich eigentlich gefahren bin. Davor hatte ich, also ich hatte zwar einen Zeitfahrrad, so einen Fokus, das man halt immer vom Team Mangerz-Eder bekommen hat, aber ich hatte zum Beispiel auch keinen Tacho dran, bin dann immer mit der Pulsuhr bei Wettkämpfen gefahren, dass ich halt die Kilometer weiß, aber ich habe mir da auch nie viel Gedanken drum gemacht, ums Zeitfahrrad, also ich bin halt das Zeitfahren gefahren, aber es war jetzt nicht so, ja, nicht so gut.
Live-Radcomputer.
Ja, genau. Ja, dieses Jahr ist auch das erste Jahr, wo ich mit Wattmesser und so fahre. Mhm. Also das hatte ich davor jetzt auch nicht. Und genau, das war dann so das erste Zeitfahren, wo dann alles rundum gepasst hat. Ich hatte einen schnellen Anzug, ich hatte das Material, ich hatte Unterstützung aus dem Auto mit Funk und allem. Ich kannte die Strecke bis aufs kleinste Detail. Und ja, ich habe mir da auch keinen Stress gemacht. Ich dachte, okay, wenn es gut läuft, vielleicht Top 5. Dann habe ich mitbekommen, Hanna Ludwig startet bei den Frauen. Dachte ich, okay, vielleicht wird es doch ein Podestplatz. Wäre cool. Ja, und dann hatte ich, also ich wusste dann, dass ich U23 gewonnen habe, aber ich wusste noch nichts von Elite. Und dann kam Lisa Brennauer zu mir und hat dann gesagt, ja, dass ich eigentlich schneller gefahren bin als sie. Und ja, es war dann auf jeden Fall eine Überraschung. Und ja, ich denke für alle eine Überraschung.
Waren das zwei getrennte Rennen oder nur eine getrennte Wertung?
Also die U23, die ist zuerst gestartet. Ich glaube, wir waren 25 Starterinnen. Und direkt im Anschluss ist dann die Frauenklasse gestartet.
Also waren zwei separate Rennen, ja. Also genau, ist jetzt nicht so wie beim Zeitfahren jetzt gewesen bei der WM, wo ihr zusammen gestartet seid, also quasi gemixt gestartet, ne?
Ja.
Genau. Aber da irgendwie auch so ein bisschen eine Anschlussfrage. Du bist jetzt ja am Ende der U23-Zeit. Hättest du es gut gefunden, wenn die UCI früher eine U23-Kategorie implementiert hätte, wie sie es jetzt gerade macht? Also nächstes Jahr gibt es auch die Tour de l'Avenir als U23-Frauenrennen. Also es gibt ja viel mehr Wettkämpfe jetzt mittlerweile, auch für euren Altersbereich, weil die kommen. Genauso Weltmeisterschaften. Traust du dem so ein bisschen nach, dass du die Möglichkeit nicht hattest? Vor allem auch, dann wäre der Druck vielleicht auch anders gewesen, oder? Mit dem Profi werden, weil du weißt, du kannst aus den Juniorinnen erstmal in den U23 Frauenbereich reingehen, dich da entwickeln und dann Profi werden.
Ja, genau. Also erstmal, es ist auf jeden Fall gut, dass es jetzt so eine halbe U23-Weltmeisterschaft gibt. Auch Straßenrennen ist ja, also wir haben ja das gleiche Rennen, aber eine getrennte Wertung dann. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Aber gerade jetzt auch, was das Straßenrennen am Samstag angeht, alle Nationen haben trotzdem das Augenmerk auf die Frauenklasse, die zu gewinnen. Und da ist halt dann schwierig irgendwie zu sagen, ja, man fährt jetzt U23-Kategorie, weil bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben Liane. Ich denke, Liane hat einfach super Chancen auf eine Medaille beziehungsweise auf den Titel. Die Strecke liegt ihr perfekt. Daher werden wir als Team auf jeden Fall alle sie unterstützen. Und was für Franzi und mich dann am Ende rausspringt, ist so Nebensache. Ja, also wenn es klappt, ist gut. Oder wenn irgendwie Top 10 oder so was passiert, passt es. Aber das ist auf jeden Fall jetzt nicht das Ziel. Aber auch jetzt so U23-Kategorie, das fehlt auf jeden Fall. Und da ist es gut, dass es jetzt auch nächstes Jahr dann extra Rundfahrten für U23 gibt. Weil da, denke ich, ist der Sprung von U19 zur Frauenklasse doch nochmal groß, auch was jetzt die Renndistanzen angeht.
Ja. Kannst du was zur Einschätzung des Kurses sagen? Also ich meine, du sagst gerade, Leanne Lippert liegt der Kurs. Wir wissen, dass sie ja eher eine Fahrerin ist, die auf so ein bisschen schwereren Terrain gut zurechtkommt. Also schätze jetzt auch nicht ein, dass es da einen Massensprint gibt, sondern eher eine dezimierte Gruppe, oder?
Ja, definitiv. Also ich bin heute die Strecke mal abgefahren. Das ist ja einmal zu Beginn ein 7 Kilometer langer Berg. Der ist unten ein bisschen steiler als oben. Also oben hat er dann nur noch so 4-5%. Da wird sich jetzt noch nicht so viel teilen. Vielleicht, dass oben eine größere Gruppe ankommt. Aber dann fährt man den Stadtkurs, den man zum Teil jetzt beim Zeitfahren gefahren ist, aber man fährt nochmal links weg und steht dann wirklich vor einer richtigen Mauer, die dann so 500 Meter geht und oben dann nochmal, also es sind quasi zwei steile Stücke und ich denke, für Liane ist es optimal, es ist dann quasi so ein 1 Kilometer Anstieg, der steil ist und da, wenn Liane ihre Attacken dann fährt, dann können nicht mehr so viele mithalten.
Wir hoffen es. Also
ja.
Wir sind auch der Liane Lippert werden die Daumen gedrückt Podcast, dass sie mal was Großes abschießt.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Das wird auch richtig Zeit.
Ja, morgen ist sie auch noch in Mixed Relay am Start.
Ah ja.
Genau, da fährst du aber nicht, ne?
Nee, ich fahr nicht.
Okay, wer fährt da von den Frauen?
Romy und Mieke noch.
Mhm. Ah, okay. Und bei den Männern fahren, wer ist das?
Yannick Steimle, Nikias Arndt und Miguel Heidemann.
Ah, okay. Gar keine U23er diesmal, ne? Bei der EM
nee, war ja so ein Mix, es war die Überlegung, ob jetzt Yannick Steimle oder Michel Hessmann fährt, weil Yannick ist heute, glaube ich, erst angereist, weil der in Luxemburg noch eine Rundfahrt gefahren ist. Und dann hat man halt überlegt, auch von der Streckenkenntnis her, wie man das jetzt macht. Aber ich glaube, die sind heute dann auf die Strecke gegangen und hat dann gepasst.
Okay.
Ja, das wäre auf jeden Fall hier auch noch eine notierte Frage gewesen, ob ihr alles auf Liane fahrt oder ob die U23-Wertung auch in der Taktik noch eine Rolle spielt. Aber das hast du schon beantwortet. Ich versuche mal so zum Schluss irgendeine Besenwagen-Klassiker-Frage rauszufinden, zu der du was zu erzählen weißt. Wie sieht's bei dir im Leben so mit Hungerästen aus? Schon mehrere erlebt oder eher nicht so?
Dadurch, dass ich bisher noch nicht, also bis auf dieses Jahr bin ich jetzt
nicht so viel Rad
viele
gefahren, ne?
Lange Einheiten gefahren.
Ich dachte mir schon.
Daher bin ich immer mit Wasser ausgekommen.
Kein Tacho.
ich musste tatsächlich dieses Jahr im Trainingslager erstmal lernen, vielleicht ab und zu doch einen Riegel zu essen oder so. Also.
Ey, da war noch so viel Potenzial bei dir.
Ich war dann erstaunt, dass man doch nach 2,5 Stunden sich noch sehr gut gefühlt hat. Sonst war es immer so, nach 2 Stunden ging es dann schon mal ein bisschen so bergab von der Moral und von der Leistung her, aber ich dachte, okay, man ist ja eh gleich zu Hause.
Das ist so richtig alte Radsportschule, ne? Ja. So, Wasser muss reichen und man einfach nicht vergessen. Und wie Leute auch wirklich feststellen, ah scheiße, Essen bringt ja was.
Ja, so ging es mir wirklich. Ja. Und manchmal vergesse ich das dann immer jetzt noch, also dann fahre ich 2 Stunden und dann denke ich mir, okay, schönes Wetter, fährst du vielleicht doch 3 Stunden. Und dann habe ich die 3 Stunden, aber ich fühle mich einfach komplett kaputt. Und ja, dann frage ich mich manchmal schon, ja, wie mache ich das im Rennen, wenn dann die Rennen doch ein bisschen länger gehen. Aber ja, im Rennen esse ich halt regelmäßig und im Training jetzt nicht so.
Das wird auch nochmal ein Pluspunkt nächstes Jahr. Im Training noch essen, dann nochmal doppelt so schnell.
Ja, gut, dann hoffen wir, wir gehen einfach mal davon aus, dass irgendwann mal bekannt gegeben wird, wo du dann hingehst. Aber ich, also,
ja.
Es wäre jetzt ja schon.
Lass uns noch kurz so eine kleine persönliche Sache irgendwie fragen, so was, das ich ein bisschen außerhalb des Radsports auch einschätzen kann. So, wenn jetzt Ricarda Bauernfeind keine Radsportlerin geworden wäre, ja klar, du studierst jetzt Lehramt und so weiter, aber was findest du denn sonst noch so cool im Leben? Was gibt's, irgendwelche Hobbys, irgendwas, was du sonst gerne machen würdest, jetzt mal außer einem normalen Beruf? So?
Ja, also ich liebe Backen und Kochen. Mein Traum ist es immer, oder immer noch, und war es immer, ein Café zu eröffnen. Jetzt muss ich das ein bisschen nach hinten verschieben. Aber ich liebe es auf jeden Fall, Torten zu machen. Und ja, während ich noch zur Schule gegangen bin und Abitur gemacht habe, war die Priorität immer so, dass ich nach Hause gekommen bin von der Schule. Dann habe ich erstmal gebacken, dann habe ich trainiert und dann habe ich Schulsachen gemacht.
Dann gegessen, das Gebackene. Ja. Gebackene, ja. Trainierten.
Genau, und dann in Eichstätt. Eichstätt?
Genau.
Was sind deine Specials?
Warte mal ganz kurz, ich war da nämlich schon mal bei so einer Radtour, habe ich da mal angehalten. Ist ganz schön da. Also das sieht, man kommt sich ein bisschen vor wie so ein Mittelalter zum Teil. Wenn man auf diese eine Allee, die ihr da habt, die so geschwungene, mit den, weiß nicht, ob das eine Kirche ist. Ja, ich weiß nicht, ob
wir haben sehr viele Kirchen. Wir haben sehr viele Kirchen in Eichstätt.
Ja, genau, auf jeden Fall sehr, sehr schöner Ort. Und da könnte ich mir so eine richtig gute Bäckerei, weil ich hatte damals keine gefunden, vorstellen. So mit guten Kuchen und so dann.
Ja, was backst du denn, Paul, wenn er kommt? Was ist dein Special, dein Vorzeige?
Boah, ich back alles. Was man bestellt.
Nee, aber du musst
ich back auch tatsächlich für Bekannte immer Torten.
Okay, aber du musst ja irgendeine Speciality haben, wo du sagst, das ist mein
oder
Signature.
Oder was isst du am liebsten?
Tja, was ich esse, ist immer unterschiedlich von dem, was ich gern packe.
Okay, ich sehe schon, wir kommen zu keiner validen Aussage. Das ist mein Lieblingsding. Okay, also du kannst alles.
Also je aufwendiger, desto besser.
Oh, das hört sich gut an.
Also diesen Nachkarriereplan hat übrigens dann vor 2 Folgen, glaube ich, schon Clara Koppenburg auch genauso geäußert.
Aber ihr war es reiner
Coffeeshop. Ja, da habe ich auch schon gehört. Ja. Ja, ich stehe lieber in der Küche dann. Und vorne den Verkauf, den kann wir anders machen. Aber solange ich Kuchen backen kann, ist alles gut.
Ja, nice. Das klingt nach einem runden Ding. Jetzt erstmal ein paar Radrennen abschießen in Zukunft.
Also, übrigens hat mir, ich glaube, gestern hat mir Hanna Ludwig geschrieben, dass sie mich bei der Deutschen Meisterschaft vermisst hat, weil sie mir noch Lakritz geben wollte. Das muss ich jetzt irgendwie noch
ausbauen.
Das muss ich jetzt irgendwie noch klären und dann kann ich bei dir quasi mal eine Kuchenbestellung aufgeben.
Ach, wir haben auch übrigens so ein Weihnachtstombola-Plan. Da komme ich nochmal auf dich zu.
Oh ja, eine Torte verschenken. Aber dann nächstes Jahr zur Deutschen, dann mache ich so eine Liste fertig. So.
Wer muss was mitbringen?
Ja.
Genau, und dann sage ich das schön, einen Kofferraum voll machen. Ja. Gut.
Ja.
Dann, ich muss aufs Rad. Du hast, glaube ich, auch noch, ne? Irgendwie, bei euch steht, glaube ich, auch Abend erst an wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Wir haben jetzt, ich glaube, kurz nach 7.
Genau.
Spitze.
Viel Glück am Samstag. Viel Spaß
vor Dankeschön. Allen
Dingen. Dankeschön.
Ja, bei der Strecke.
Ja, wir stellen uns einen Wecker. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja.
Ja, dankeschön.
Wir hören voneinander.
Danke dir.
Ciao, ciao.
Genau. Bis dann. Ciao.
Tschüss, schönen Tag.
Bis dann. Ciao.
Ja, und zum Ende schon öfter angesprochen und jetzt auch wirklich öfters mal benutzt. Ich kann nur sagen, keep it coming. Unser Anrufbeantworter funktioniert auf unserer Website. Also hier mal so ein paar Takes da draus.
Meine Hungerstory. Es ist so um 2006, 2007, erstes Jahr U23, Trainingslager auf Mallorca, März. Abends angekommen, ein paar Bier getrunken im Bierkönig, wie sich das so gehört. Ein paar Bier zu viel getrunken, einen Tag darauf Training, die ersten 2 Stunden mit 2 Conti-Fahrer aus Deutschland und ein Conti-Fahrer aus Luxemburg und mein Teamkollege und ich. 40er Schnitt, das heißt nach 2 Stunden 80 Kilometer, da sind wir, nach 2,5 Stunden musste ich abdrehen, weil ich war komplett platt. Da habe ich zum Teamkollege gesagt, also wir müssen jetzt sofort nach Hause fahren, es geht nicht mehr. Da sind wir den Holzschildern auf Richtung Playa de Palma nachgefahren. Das Ding ist halt, was wir damals nicht wussten, diese Schilder, die gehören zu einem Wanderweg. Da wir nicht mehr weiterkamen, weil kein gepflasterter Weg mehr war, habe ich zum Kollegen gesagt, er soll jetzt nach Hause fahren. Ich würde ein Fahrzeug anhalten und die bitten mich nach Hause zu fahren. Gesagt, getan, habe ich ein Fahrzeug angehalten. Ich konnte kein Spanisch, aber die konnten Gott sei Dank Französisch. Da habe ich die gefragt, ob die mich mitnehmen würden nach Playa de Palma. Da haben die gesagt, nein, die wären jetzt unterwegs zu einer Hochzeit. Die könnten mich da aber mitnehmen. Also bin ich ins Fahrzeug gestiegen, haben sie mich zu einer Hochzeit mitgenommen. Da habe ich da gegessen, getrunken und ich saß in Fahrradkleidern auf dem Tisch mit dem Brautpaar. Die waren alle sehr nett, haben mich gut verpflegt. Und danach konnte ich Gott sei Dank wieder im Schritttempo nach Hause fahren, habe mich ins Bett gelegt und bis zum Tag darauf geschlafen. Ende vom Lied war nach einer Woche in der Drogerie Müller, hat die Familie mich wiedergesehen und hat mich dann gefragt, ob ich eine erholsame, aber auch trainingsreiche Woche hatte.
Hallo, hier ist der Simon von der RSG Heilbronn. Wir wollen unseren Team und Vereinskollegen Patrick Heicher grüßen, der am Freitag vom Teamzeitfahren Gentin von einem Auto erfasst wurde, dann mehrere Tage auf der Intensivstation im Krankenhaus gelegen ist, jetzt auch noch im Krankenhaus liegt. Denkt, er freut sich sicher über eine Nachricht bei euch. So wie es aussieht, wird alles wieder, auch wenn es ein paar Tage ein bisschen ungewiss bei uns war. Was wir mitbekommen haben, hat er aber schon wieder nach einer Rolle gefragt und hat zu der Ärzte gesagt, er wird doch wohl ein bisschen Grundlage in seinem Zimmer fahren können. Also es scheint, als hätte er immer noch richtig Bock zu heizen und es wird alles wieder, wo wir alle sehr froh drum sind. Danke aber schon mal und bis dann. Ciao.